Hallo und herzlich willkommen.
Schakalaka, hallo und herzlich willkommen. Wir sind's wieder, euer Lieblingspodcast mit globalem Flair.
Mit globalem Flair, jawohl. Ja. Über Kontinente hinweg.
Vogelwild bleibt stabil, auch über Kontinentalgrenzen. Wir sind die echte Internationale quasi.
Die echte. ja, also momentan bin es nicht ich, sondern Jaro, der transatlantisch. Ist es Transatlant? Nee.
Doch? Transindischer Ozeanisch.
Transindischer Ozeanisch.
Das klingt irgendwie scheiße.
Unterwegs ist? Ja, das klingt nicht so gut. Sag mal, transatlantisch ist in Ordnung.
Ich bin trotzdem, wenn du möchtest, bin ich transatlantisch und transpazifisch, wenn du in die andere Richtung gehst.
Ja, genau. Quasi. Alles eine Frage der Perspektive. Wo sitzt du denn gerade, Jaro?
Ich entschuldige mich schon mal im Voraus für den Hall. Ich sitze hier nämlich ich sitze in meinem Wohnzimmer, also im Wohnzimmer meines Vaters. Nice. Anyway.
Sehr schön.
Ich habe einen Blick auf mehrere Bananenbäume. Ich habe einen Blick auf meine Katze, die aussieht wie eine Kuh, weil sie so verschiedene farbige Flecken hat.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, du sagst jetzt, weil sie so fett ist. Ich war so, wow, wow, wow.
Ich würde, bisschen entspannt hier. Ich würde meine Katze niemals bodyshamen.
Okay.
Nein, mir geht's super gut. Also Indonesien behandelt mich immer wieder, wie immer, als sehr gut. Ich bin hier angekommen, wurde tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben vom indonesischen Zoll rausgezogen und gefriskt. Es wurde auch ein Bild von meinem Pass gemacht. Aber ich hatte nichts dabei. Ich finde, bei so Zollbeamten und Beamtinnen muss man einfach, vor allem als Weiße hat man eh einen Cheatcode, aber generell, wenn man das ist, einfach sich nett, kooperativ und offen, und dann safe. Sind die auch nett zu einem. Dann sagt man einfach, hey, was machen Sie hier? Ja, das, das und das. Haben Sie irgendwas dabei? Nee, wollen Sie nachgucken? Ja, hier, okay, passt, raus. Mhm. Und dann war es auch okay. Chillig. Also war dann gar
bin
nicht
ich bei dir. Also einzige Ausnahme dafür ist in Amerika und Kanada, also die Einwanderungsbehörden, die sind nicht nett. Die haben aber auch nicht den Anspruch, nett zu sein. Das ist wirklich so, they're just trying to catch you on a lie. So, wo gehst du hin? Was? Und mit wem? Und so, wow, 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 wow. Ja. Also die sind da immer ein bisschen gestresst. Aber ja, andere Länder, andere sind. Aber ich bin bei dir. Normalerweise lächle ich auch einfach und dann geht es eigentlich auch ganz fein in Ordnung.
Mein Bruder hat es ja geschafft, mit einem Reisepass mal nach Amerika einzureisen, in dem ein 6 Jahre altes russisches Visum drin war. Und er hat diese 5 S's auf dem Boardingpass bekommen. Das bedeutet quasi, dass du von der TSA ausgezogen wirst und mit einer Waffe am Kopf befragt wirst quasi. Also nicht so krass, oh aber halt, Gott. Dass du gefriskt wirst und dein ganzes Gepäck durchgeskimmt wird und so. Aber ne, ist ja gut, er hat ein Russland-Visum im Pass gehabt, dann passiert das halt. Aber
ja, klar, macht auch Sinn.
Ist dann nichts also, passiert.
Das ist auch echt so, ich bin nicht bereit, in viele Länder zu reisen, wenn die auf dieser American Watchlist da drauf sind. Weil dann hat man nachher keinen Zugang mehr zu diesem Online-Schnellvisum. Also dieses ESTA, das kann man nur machen, wenn man jetzt zum Beispiel nicht in Kuba in den letzten Jahren war. Okay. Und so, ich habe keinen Bock, jedes Mal, wenn ich nach Amerika möchte, bei so der fucking Botschaft mir so einen Visumstermin zu holen. Und deswegen sage ich, ja, Kuba, Schmuba, gibt noch andere Ziele auf der Welt.
Das ist übrigens so eine First-World-Problem-Answer. Oh nein, ich möchte für ein Visum nicht auf die Botschaft gehen. So, wenn du nicht EU-Staatsbürger bist, gehst du quasi für jedes Land zur Botschaft.
Fair, ja, ja, ja. Oh mein Gott, ey. Das ist auch so, wenn ich mir so die momentane Politik anschaue, denke ich mir so, ja, so EU, so auch wenn das mal vorbeigeht, lasst einfach Schengen, weißt du? Also ja. So, Schengen und Euro ist fein. So, wenn die AfD den Rest angreift, das ist so, da kenne ich mich weniger aus, aber ich denke aber so, bitte nicht Schengen. Ja. Bitte nicht Schengen. Das ist so gefühlt der größte Impact, den die EU auf mein alltägliches Leben hat, dass ich einfach in meine Nachbarländer reisen kann.
Please don't touch that.
Please don't, also wirklich, das ist so ein geiles System. Also
was machst du eigentlich, wenn Deutschland die doppelte Staatsbürgerschaft wieder verbietet? Gibst du dann ab oder?
Oh, ey, wenn das kommt, dann muss ich harte Entscheidungen treffen. Ich sag's mal so.
Ich halte es für eine sehr einfache Entscheidung. Es gibt nämlich einen Pass in deinem Portfolio, den ich auch sofort nehmen würde. Und es ist nicht der Deutsche.
Also ja, da müsste ich, ja, das wäre eine schwierige Diskussion, wenn ich mich mit dem auseinandersetzen müsste. Ich sag's mal so, weltpolitisch wäre Australien gerade gar nicht so blöd. Also die haben da eine gute Zeit da unten.
Das ist ja, so, ich glaube auch.
Also die dribbeln das eigentlich ganz gut. Aber anyway. Okay, also du bist in Indonesien. Du warst jetzt auch noch in den Ferien hier eine Woche, ne?
Genau, ich war tauchen. Ich habe einen Nachttauchgang gemacht. Oh, und sonst geil. War ich einfach tagsüber tauchen. Und das ist unglaublich schön. Und tauchen ist toll. Also kann ich nur empfehlen. Ich werde auch tatsächlich, glaube ich, mein Advanced machen. Und vielleicht sogar in Deutschland. Also wow. Man kann ja auch in Deutschland tauchen gehen.
Also an irgendeinem See, oder?
Entweder Seen oder oben bei Kiel. Das geht schon. Ist kalt. Wow, also man taucht mit einem Drysuit dann quasi. Also du hast ja Wetsuits und Drysuits. Aber es macht so unglaublich viel Spaß. Also wenn man dann da unten ist, ich habe mit ein paar Freunden gesprochen und die meinten, ja, wird man nicht unglaublich klaustrophobisch. Aber ich finde gar nicht, weil man fühlt sich nicht eingeengt. Man ist frei. Mhm. Also du schaust dich um und es ist nichts. Da ist ein Riff an deiner linken oder rechten Seite und den Rest bist du quasi einfach im Wasser in deinem... Es fühlt sich an wie so ein Unterwasser-Capsule-Hotel. Ich weiß auch nicht. Also auf die positivste Art und Weise.
Ja. Ich war das letzte Mal vor 10 Jahren tauchen, aber wäre auch mal wieder echt cool, irgendwann zu machen. Das ist schon impressive.
Ich war heute in einer Skin-Clinic. Und zwar habe ich ein Medical Facial Treatment gemacht.
Okay.
Wo die quasi erst meine Haut 5-mal gewaschen und mit irgendwas eingerieben haben und dann mit so einem Saugnapf-Staubsauger mir die ganzen Mitesser aus dem Gesicht gezogen haben. Dann mit so einem Serum die Haut behandelt und danach mit einem Laser. Rejuvenating Laser Treatment, um die Poren zu verkleinern und vor allem mit 25 auch Rejuvenation. Aber ich habe so einen Hauttest bei dem Arzt dort gemacht und ich habe anscheinend das Hautalter 32 und ich bin 25. Also die Haut altert ja wegen Sonne zum Beispiel oder so schneller. Und die Ärztin dort meinte auch zu mir, ja, also sie empfiehlt im Sommer alle 3 bis 4 Stunden Sonnencreme ins Gesicht und wenn ich draußen bin auf jeden Fall, hat sie mich gefragt, ob ich es bisher gemacht habe und ich meinte, nein.
Ja, Jaro ist doch der taktische Sunburn-Mensch. So.
Ich bin wirklich der Tactical Sunburn-Mensch. Ich habe hier noch keinen Sonnenbrand gehabt, also.
Sehr gut. Ich glaube, im Winter in die Sonne zu gehen, ist immer so gefährlich, weil man hat so das Gefühl, man ist wie im Sommer, aber die Haut hat ein halbes Jahr keine Sonne gesehen und hat gar keinen Plan, was abgeht.
Ja, genau.
Also da ist wirklich 50 plus ad nauseum muss man da eincremen. Ad nauseum, also erst wenn es keinen Spaß macht mehr, dann hat man genug Sonnencreme drauf gemacht. Erstens ist es nicht schon wieder.
Ja, erst wenn du beim Schwitzen, weil es so heiß ist, die Sonnencreme im Maul hast, hast du genug Sonnencreme drauf gemacht. Also
genau, dann musst du auch direkt nachtun, ne? Weil du schwitzt ja gerade weg.
Ja, genau.
Oh, Sonnencreme drauf, das ist auch so nervig einfach, nicht? Also das ist so, vor allem, also wenn du es so als Spray hast, dann geht's noch gut, aber wenn du diese scheiß Tube da hast und dann musst du da gefühlt sein, vor allem wenn du noch irgendwie oben ohne bist, dann bist du einfach eine halbe Stunde damit beschäftigt, deinen ganzen Körper einzucremen.
Eigentlich so eine Geschäftsidee ist, dass es an Stränden so Kabinen gibt, in die du reingehst, dich wie bei so einer Flughafenkontrolle hinstellst und dann geht 10 Sekunden lang und dann bist du quasi eingeschmiert und du kannst immer wieder zurückkommen und replenischen. Das lasse ich mir patentieren, ich sag's dir.
Das wäre wirklich ein guter Move eigentlich an so Stränden. Da wirst du so viel Geld machen. Das ist ja vor allem, wenn die Maschine mal hast, dann zahlen die Leute irgendwie 5 € oder sowas. Und also das geht dir dann tak, 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 tak.
Auf der einen Seite viel Geld, auf der anderen Seite guck dir die ganzen Deutschen im Urlaub an. Ich glaube, Sonnencreme ist da tatsächlich gar nicht so ein Concern. Wenn du die krebsroten Deutschen auf Malotze siehst.
Aber ich glaube, das ist auch wirklich oft, wenn man es einfach vergisst oder einfach denkt. Und ich hatte mich letztes Mal in Mauritius drüber witzig, lustig gemacht, dass ich die ersten gesehen habe, die so rot waren. Und dann ist es mir selber passiert. Und dann fand ich es nicht mehr so witzig.
Es ist wie, wenn du dich im Flugzeug darüber aufregst, dass die Person vor dir voll lange braucht, um ihre scheiß Koffer aus diesem Ding oben zu holen. Und du bist als Nächster dran und musst auch deinen Koffer rausholen und brauchst dann plötzlich auch länger und denkst dir, scheiße, I have become the small thing I sought to destroy.
Ich habe das auch so manchmal das ist noch weit weg bei mir, aber wenn ich so Eltern mit Kindern sehe, die so schreien, dann denke ich mir so, irgendwie regt man sich dann schon auch drüber auf, nicht?
Ja.
So, vor allem, wenn es so direkt vor dir ist, und dann denke ich mir so, hey, in irgendwie 5 oder 10 Jahren kann es genauso gut ich sein und dann möchte ich halt auch irgendwo hinfliegen und dann kann man halt nichts machen, ne? Also ich fand es auch mal geil, ich bin mal vom Zug von Paris nach Fontainebleau zurückgefahren und der Zug war relativ voll und da war auch so ein Kind in der Nähe, das halt geschrien hat und dann kam so ein Typ zu der Mutter und meinte so, können Sie bitte Ihr Kind leise machen? So stell dir das mal vor und sie war wirklich so, also, was denkst du, was ich jetzt machen kann, weißt du? Also, Abracadabra, so.
Ja, wirklich.
Geniale. So, tell me you have no idea how to raise kids without Nein. telling me you have no idea how to raise kids.
Einfach Mund zu halten, ja, dann schreit sie nicht mehr. Super.
So ein Chloroform-Rag, den man dann irgendwie so über den Mund tut.
How did you get your little one to sleep? Well, I poisoned them.
Ja, Alkohol. So ein kleiner Schuss und dann ist der Kleine weg.
Na, so ein Mancherie. Einfach Schnapspralinen füttern.
Ja, genau. Oh Mann, ey, also das fand ich absolut witzig. Aber das ist so manchmal, oder wie wenn man die ganzen anderen Touristen sieht und sich denkt so, oh, Touristen. Und dann ist ja selber auch Tourist. Also das ist ja, ja. Das ist ja alles fein. Ja, genau. Okay, also du warst am Tauchen, jetzt noch ein paar Tage in Singapur, ne?
Genau, also 3 Tage Singapur habe ich noch gemacht, was auch okay. eine sehr, sehr tolle Zeit war. Ich habe sehr viel gegessen. Ich war bei Lululemon. Natürlich war ich bei Lululemon.
Geil.
Und aber nicht nur das. Also wir wollten hoch auf diese Marina Bay Sands, aber wir hatten...
Aha.
Also mein Vater und ich, wenn wir zusammen reisen, es ist das angenehmste der Welt, weil wir beide vom Typ Mensch diejenigen sind, die wenig Erwartungen haben, Dinge grundsätzlich eher nicht planen, sondern einfach mal machen, fahren und dann sozusagen dynamisch vor Ort gucken. Und wenn das nicht geht, laufen wir halt weiter und machen was anderes. Das heißt, wir haben quasi 2 Tage eigentlich nur damit verbracht, ganz viel mit dem MRT und den Bussen rumzufahren, ganz viel zu laufen und wieder irgendwo einzusteigen, wieder irgendwo hinzufahren. Und einfach, wir waren Gardens by the Bay, wir waren in der Downtown, wir waren Chinatown, wir waren Little India. Also wirklich einfach überall rum alles angeguckt, dann mal in der Mall ein Eis gegessen, wieder raus ans Wasser. Und das ist super angenehm, weil quasi keiner von uns beiden irgendwelche Ansprüche hatte, sondern wir einfach nur erkunden und erleben wollten. Und dann sind wir eben nicht auf Marina Bay hochgekommen, weil wir nicht gebucht hatten und es war ein Wochenende, also da. Aber war dann gar kein Problem. Wir sind dann einfach eine Station MRT weitergefahren und sind dann auf so ein anderes Hochhaus hoch, wo so eine Bar war, haben da was getrunken, noch ein bisschen geguckt.
Chillig.
Deswegen.
Durian gegessen, du Hund?
Ja, aber nicht puren Durian, sondern leider nur
diese Soße.
Es Cendol. Also, das ist so ein Shaved Eis, so ein indonesisches Shaved Eis mit Soße und obendrauf war frischer Durian.
Das hatte ich in Singapur eben auch. Boah. Ja. Das ist meine einzige und letzte Erfahrung mit diesem Teufelszeugs.
Ja, das ist so ein bisschen was ich nicht verstehe, weil mir schmeckt Durian ja sehr gut sogar. Und für mich. Gibt es gar keine Welt, in der das nicht schmeckt? Weil für mich schmeckt es. Ich verstehe nicht, wie man das nicht mögen kann.
Weißt du, was ich meine? Kann ich mal fragen, nach was schmeckt es für dich?
Es ist süßlich. Wenn er reif ist, ist er leicht vergoren, aber nicht auf eine negative Art und Weise, sondern halt so, wie wenn du eine sehr reife Mango isst. Die ist quasi so süß, dass es ein bisschen wie Honig im Mund ist. Genau so schmeckt es. Hat einen Eigengeschmack, der so ein... Das klingt jetzt blöd, aber eine Mischung aus Mango und Knoblauch, aber auf die positivste Art und Weise.
Es gibt keine positive Art und Weise, wie man es nach Mango und Knoblauch schmecken kann. Du entlarvst dich selber.
Das naja, aber einfach, Peter, ich versuche
dir gerade zu erklären. Du hast deine traumatischen Erinnerungen einfach noch nicht verarbeitet, Jan. Du wurdest als Kind sicher mal genötigt, das zu essen.
Ich versuche es gerade.
Dann hatte dein Kopf irgendwie...
Wieso sollte ich etwas, was ich nicht gerne mag, essen, nur to fuck with the liberals oder so?
Also, ja, genau.
eating disgusting shit to own the libs.
Ja, genau. Die ganzen Snowflakes. Oh Mann. Ja, und halt auch, weil du dann so special bist, weißt du, weil du so einer der wenigen Europäer ist, der da drauf abfällt.
Wie hat dir denn Durian geschmeckt? Also was war denn dein Kritikpunkt?
Ja. Also für mich schmeckt Durian so. Stell dir vor, du hast einen Müllsack.
Mhm.
In diesen Müllsack packst du eine Banane.
Mhm.
Jetzt tust du diese Banane 3 Wochen lang in der Sonne verrotten lassen. Aber so wirklich so in der kompletten Sonne. Diese Soße, die dabei rauskommt, die schmeckt für mich so, wie Durian schmeckt. Also es schmeckt für mich wirklich wie eine verrottete Banane.
Und dann kann ich dir sagen, der Durian, den du gegessen hast, war überreif. Oder schon leicht vergammelt. Weil ich habe auch schon Durian gehabt, der so geschmeckt hat.
Aber ja...
Ich weiß nicht, hast du... Hast du ihn nur auf diesem Eis gegessen oder hast du ihn auch mal pur gehabt?
Nein, ich hatte den nur auf diesem Eis und ich dachte, I was good,
dann,
man.
Nee,
I was good.
Peter, steht auf unserer Agenda nochmal Südostasien, weil ich habe diesen Geschmack auch schon gehabt. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Dann hattest du keinen guten Durian. Das ist wie, wenn deine erste Erfahrung mit einer Mango eine halb vergammelte Mango wäre und du sagst, nee, schmeckt aber scheiße. Oder du beißt einen Apfel in die braune Stelle vom Apfel und sagst dann, nee, ich esse nie wieder. Also ich würde dir gerne zeigen, dass es auch lecker sein kann.
Okay, also ich muss aber sagen, der Geruch war dann trotzdem, also auch von den Reifen, wir sind dann mal bei so Fruchtständen vorbeigegangen, so hat für mich dann trotzdem auch nach diesem Verrotteten gerochen, aber gut. Ich bin noch mal bereit, vielleicht einen Bissen zu probieren, aber ich sag's dir, wenn das noch mal so ist, dann ist mein Hass komplett. Also dann gibt's ein Durian-Verbot, wenn ich je Kanzler bin in Deutschland.
Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir Vacuum-Seal-Bags kaufe und Durian mitnehme.
Oh, Bro. Also...
Aber das kann ich nicht
bringen. Okay, I was kidding.
Das kann ich nicht bringen, weil Durian stinkt. Also das ist die Sache. Durian riecht wirklich schlimm. Das kann ich nicht abstreiten. Das riecht wirklich nach Scheiße.
Also das verstehe ich auch, dass die das in Singapur nicht öffentlich in den Metros und so
Wusstest du, dass Durian in seiner reifsten Form eigentlich haram ist, weil bei dem Reifeprozess Alkohol entsteht? Das heißt, wenn du so einen halben Durian isst, dann bist du einfach betrunken, wenn der reif ist.
Geil. Das wusste ich gar nicht. Nee, aber das, schmeckt. Ich würde sagen, lass mal machen, wenn wir das nächste Lecky. Mal in Südostasien sind.
Lecky, ja, wirklich.
Lecky. Aber wer auf diese Idee gekommen ist, das The King of Fruits zu nennen, weiß ich nicht.
200 million people disagree with you.
And I think 3 billion agree with me. Das wäre mein Tank zumindest.
Scheiße, ja, stimmt. Aber anyway. Fuck, I am outnumbered extensively.
Ja, weiß ich nicht. Ist eine offene Frage.
So, die Durian-liebende Minderheit wird diskriminiert von Peter W. Punkt.
Siehst du diese kleine Violine?
Naja. Du weißt genau, was du mit der kleinen Violine machen kannst.
Was kann ich mit der kleinen Violine machen?
Die kannst du dir sonst wohin schieben.
Nein, okay. Vogelwild, der Qualitätspodcast.
Wir haben letzte Woche angekündigt, wir machen ein Vogelwild-Election-Special. Ich würde das eine Woche nach hinten verschieben, weil ich da gerade keine Lust habe, darüber zu sprechen.
Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt. Ich finde, was auch gut ist an dieser Wahl, ist, dass durch die hohe Wahlbeteiligung man nicht mehr sagen kann, die Resultate hängen irgendwie mit Nichtwählern zusammen.
Ja.
Was auch fair wäre, wenn es der Fall ist, aber es scheint ein relativ akkurates Bild der jetzigen Meinung zu widerspiegeln.
Ja.
Und da muss man jetzt gucken, wie man damit umgeht.
Ja. Ich glaube, man darf halt den Fehler nicht machen, Leuten ihre Meinung abzusprechen, was nicht heißt, dass deren Meinung etwas ist, was die Wahrheit ist oder die Realität ist, aber Menschen haben ja eine Meinung nicht ohne Grund. Und jetzt ist, glaube ich, das Ziel und der Zweck der nächsten 4 Jahre für die demokratischen Parteien, diesen Leuten zu zeigen, dass die Meinung sich vielleicht auch, dass es nichts in Stein gemeißeltes ist, sondern dass es auch Alternativen gibt zur Alternative.
Man muss sich auch überlegen, ja, also du hast vielleicht 8 verschiedene politische Positionen zu 8 verschiedenen politischen Themen, ja.
Mhm.
Und dann stimmt halt eine Partei mit einer Meinung, die du hältst, sehr gut überein und die anderen politischen Parteien nicht. Aber bei anderen Themen ist es vielleicht genau andersrum, dass du dann eigentlich zum Beispiel eher eine SPD und eine CDU hättest oder eine FDP oder weiß was nicht. Aber es ist halt so komplex, dass man halt wie einfach einen Vertreter, der einen gesamt abbilden soll, wählen muss.
Ist ja das Problem an der Demokratie, ne? Du wirst nie eine Partei finden, die für alles steht, was du willst.
So ist es, genau. Und ich bin auch wirklich der Meinung, wenn man so eine Art der direkten Demokratie hätte, dass man wie jetzt über einzelne Themen abstimmen könnte, dann wäre meiner Meinung nach die Zusammensetzung im Politischen, für wen man wählen würde, wäre eine ganz andere.
Ja.
Weil ich glaube, viele von diesen Stimmen sind so, oh, dieses Thema ist mir besonders wichtig, deswegen wähle ich jetzt diese Partei, aber sonst würde ich die gar nicht wählen. Ja. Also dann bei der CDU sagen ja viele so, eigentlich finde ich die nicht geil, aber so bei diesem Thema, finde ich, haben sie es richtig gemacht. Oder auch bei einer SPD, ja. Und ich glaube, das würde den Leuten mehr Freiheit geben, da, also es würde ein ganzheitlicheres Bild der Meinungen der Deutschen widerspiegeln, als halt so, ich kann alle 4 Jahre oder vermutlich alle 2 Jahre, weil mal gucken, wie das jetzt in dieser großen Koalition wird. Also ich sag's mal so, also ich wäre bereit, Geld darauf zu setzen, dass die nicht 4 Jahre hält, ne? Aber gut, das ist jetzt mein Take.
Also wenn BSW und FDP noch reingekommen wären, hätten wir Neuwahlen im Sommer. Weil dann wäre ja nichts möglich gewesen. Also dann hätten wir Neuwahlen im Sommer.
CDU, SPD und Grüne, eine Dreierkoalition. Kannst du ja komplett rauchen.
Ja. Oder stell dir mal vor, hättest in das Szenario kommen müssen, dass irgendwie CDU, Grüne, SPD und Linke. Und dann zerbricht es einfach am ersten Tag. Am ersten fucking Tag.
Also da gibt es keine Koalition.
Nein, die gibt es nicht.
Nein, und deswegen, also ich sehe das eigentlich. Ja, also ich bin jetzt gespannt, was jetzt passiert.
Ja.
Ob die Parteien jetzt in der Lage sind, auch große Reformen zu starten. Ich glaube, daran wird der Erfolg jetzt bemessen werden, inwieweit man jetzt wirklich in der Lage ist, das Ruder rumzudrehen.
Ja.
Ja, gucken wir mal. und ich hoffe jetzt einfach, dass die Koalition wirklich bis Ostern steht und dass das jetzt nicht wieder so bis fucking irgendwie. Ich möchte Olaf Scholz nicht mehr als Kanzler. Hashtag nicht mein Kanzler. Ey, der wurde letztens im Fall gefragt, was sein größtes politisches Versagen war. Und hat einfach gesagt, ja, das Heizungsgesetz von Robert Habeck. So, was ist denn das für eine fucking... Hä? Also, der möchte wirklich sagen, der hat keinen einzelnen eigenen Fehler gemacht, weswegen er der unbeliebteste Bundeskanzler in der deutschen Geschichte ist. Also, kannst du mir noch nicht erzählen. Naja, anyway.
Vielleicht noch um einen Punkt von dir zu touchen, den ich ganz gut fand. Ich glaube wirklich, dass wir in Deutschland sehr viele Single-Issue-Voter haben. Also für die ZuhörerInnen, das sind quasi Leute, die ihre Wahlstimme am Ende abhängig machen von einer Issue.
Von einem Thema, genau.
Von einem Thema.
Ja, es gibt so viele Themen.
Also. Genau, und da würde es tatsächlich helfen, wenn man muss ja nicht den gesamten legislativen Prozess basisdemokratisch aufstellen, aber dass man bestimmte Dinge einfach direkt abstimmen lässt. Und wenn du erstmal auf Länderebene damit anfängst.
Also ich meine, ein Grund, guter Weg, das zu machen, ist, also in der Schweiz zum Beispiel funktioniert es ja mit Unterschriften sammeln.
Ja.
Und es ist dann wie, wenn ein gewisser Threshold überschritten wird, dann sagt man, okay, das sind genug Leute, für die das so wichtig ist, dass wir darüber auf nationaler Ebene abstimmen sollten.
Ja.
Und das ist eigentlich ein relativ guter Weg, dass wir jetzt nicht irgendwie die Parteien sagen, oh, was ist jetzt wichtig, was nicht, sondern gibt es irgendwie, keine Ahnung, 5 Millionen Deutsche oder 1 Million Deutsche, die sagen, ich möchte, dass wir zu diesem Thema abstimmen, ich bin für eine neue Initiative zur Migrationsbegrenzung, was momentan so ein großes Thema ist, oder Wirtschaftspolitikänderung, oder sagen wir, was gibt's denn sonst noch? Klimawandelkurs der deutschen Regierung, ja. Es sind ja alles Themen, wo du merkst, da brennen die Leute momentan auch wirklich dafür, also vor allem Wirtschaftspolitik auch.
Mhm.
Und da wär's, also, und dann sagt man, hey, wie viele Deutsche wollen darüber reden? Und dann lässt man die Deutschen halt einfach darüber abstimmen, was sie wollen. Anstatt dass die Parteien irgendwie eruieren, durch irgendwelche mentale Gymnastik und Sternenleserei, was jetzt eine Mehrheit von den Deutschen möchte.
Ja. Und am Ende muss man halt auch als ein Mitglied einer Gesellschaft akzeptieren, wenn man in einer Demokratie lebt, dass der Mehrheitswille eigentlich auch das ist, was gesetzt ist. Und du kannst es scheiße finden, aber dann ist die Demokratie vielleicht nicht dein System.
Dann bist du Team Autokratie, ja.
Ja, weil wenn du sagst, ich bin einer Meinung, die die Mehrheit des Landes nicht hat, und wenn das eine richtige Meinung ist und wenn die faktisch wissenschaftlich, aber wenn die Mehrheit des Landes sagt, nee, dann bist du im System der Demokratie leider am Arsch. Also Democracy is just mob rule. So im blödsten Sinne ist es das.
But that's the point. Also dann, das ist ja auch genau die Idee. Es geht ja eben genau darum, dass die Leute auch die Macht haben und nicht nur ein paar Technokraten, die sagen, so läuft's und so läuft's. Also das ist ja genau der ganze Reiz. Wenn die Macht zu lang bei den Technokraten ist, power corrupts. Also das führt dann dazu, dass diese Leute langfristig machen, was sie wollen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo sie sagen, ja, alles, was ich sage, ist richtig. Obwohl klar ist, dass nicht alles, was sie sagt, richtig sein kann.
Ja.
Ich bin da eigentlich relativ entspannt. Also Wahlen sind Wahlen, widerspiegeln das die aktuelle Lage im Land. Und ich glaube, die Panikmacherei über den Ausgang, ja, es ist wild, dass die AfD 20% hat, aber es sollte halt auch einfach ein Signal sein, dass man anders Politik machen muss. Also dass der momentane Weg einfach momentan noch nicht funktioniert. Und das ist auch in Ordnung. So political change.
Es war jedes Jahr so, die AfD hat ihr Ergebnis verdoppelt. Jedes Jahr hat sie ihr Ergebnis verdoppelt, konsequent. Und es war immer aber so, dass man gesagt hat, ja, aber ist ja immer noch nur. Und deswegen, wir müssen, und man sieht ja, wenn du dir die Wahlkarte anguckst, was ist blau? Ostdeutschland. So, wer wurde die letzten 20 Jahre vergessen? Ostdeutschland.
Ostdeutschland, also, ja.
Dann muss halt dann muss die nächste Regierung dafür sorgen, dass dieses deindustrialisierte fucking, diese Region mal wieder anfängt, wachsen zu können.
Ja, da sind viele Leute, da könnte man eigentlich auch wirklich viel machen, dass man da auch mehr Unternehmen ins Boot holt, Gründungen einfacher macht und den Leuten einfach auch wirtschaftliche Möglichkeiten gibt. Also es gibt keinen besseren Weg aus dem Radikalen, als dass es einem gut geht. Das ist ganz einfach. Also ich nehme das niemandem übel. Also wenn es mir jetzt gerade schlecht gehen würde, so, keine Ahnung, Döner kostet 7 Euro, ne, und irgendjemand verdient nicht, ich werde auch sagen, ja gut, da stellt sich eine Partei hin und sagt, guckt, ich habe gute Lösungen, um mit diesen Sachen umzugehen.
Vor allem, wenn du nicht die Zeit hast, die meisten Leute sind ja nicht so privilegierte Pisser wie wir, die sich vom Leben her quasi mit solchen Themen beschäftigen, sondern die meisten Leute haben ihr scheiß 9-to-5, leben Paycheck to Paycheck, haben quasi keine Savings und haben nicht die Zeit, sich versiert und differenziert mit dem Thema zu befassen.
Ich
würde es mir wünschen,
dass es so wäre, aber... Ich habe jetzt auch wirklich nicht im Detail die ganzen Wahlprogramme der ganzen Parteien durchgelesen. Also hat auch damit zu tun, dass ich gar nicht abstimmen konnte, deswegen felt a little bit like a waste of time. Aber ich glaube auch gar nicht, dass die Leute grundsätzlich... Also ich meine, viele von diesen Sachen sind auch so komplex, da gibt es auch keine richtige Meinung dazu, weißt du? Also was ist die richtige Wirtschaftspolitik für Deutschland? Ja, ich habe eine Meinung dazu. Ich glaube, es gibt auch eine Basis für diese Meinung, aber es gibt auch genug wissenschaftlich fundierte Leute, die dann eine andere Meinung dazu haben und die das anders sehen. Also ich meine, das ist ja so Wirtschaftswissenschaften 101. Es gibt 2 Themen und 8 Meinungen. Was fördert jetzt denn wirklich Wachstum, weißt du? Man kann einfach was machen und gucken. Und ja, also ich weiß gar nicht, ob das Problem daran liegt, dass die Leute sich nicht genug mit den Themen auseinandersetzen können. Ich glaube, es geht eher darum, dass es halt ein paar Themen gibt, die halt extrem Zugkraft haben. Und die Diskussion dann primär um diese 2-3 Themen geht, wo man halt irgendwie dann sehr polarisierende Meinungen bildet und dann aufgrund von diesen 2-3 Themen entschieden wird, anstatt von dem Ganzen. Weil es halt aber auch so komplex ist, dieses Ganze irgendwie gegeneinander abzuwägen. Also irgendwie, also auch diese Wahl-O-Mat und solche Geschichten, ja, dann habe ich halt irgendwie 70% Übereinstimmung mit der einen Partei und 75% mit der nächsten. Aber wie wichtig ist denn jedes einzelne von diesen Themen? Ja, also ich glaube, ehrlich gesagt, für die meisten von uns gibt es halt auch immer einfach 2-3 Themen, die ziehen. Also ich habe noch nie eine Partei gefunden, wo ich sage, ich stimme mit allem überein, was diese Partei macht. Und ich glaube, momentan sind einfach ein paar Issues in den Fokus gerückt, die einfach, wo die AfD für viele bessere Lösungen präsentiert als die anderen Parteien. Und es liegt halt entweder darum, die Issues wieder zu shiften, also dass man zeigt, dass andere Themen wichtiger sind und das geht, oder halt dann auch da ein bisschen, ja, seine Stances zu ändern.
Ich finde, dass die AfD, die manchmal werden ja meines Erachtens nicht mal Lösungen präsentiert, sondern es wird einfach nur gesagt, das ist scheiße, das müssen wir ändern.
Ja.
Super. Das ist inhaltlich eine leere Aussage, aber es ist mehr als was die anderen sagen und deswegen wird dann gesagt, ja, wenigstens reden die drüber, weil man leider auch in der Mitte und im linken Spektrum zu lange diese Themen totgeschwiegen hat, weil es rechte Talking Points waren, aber ich glaube, man hat vergessen zu realisieren, dass die Möglichkeit existiert, diese rechten Talking Points zu nehmen und aus einer linken oder mittigen Perspektive darüber zu diskutieren, um sie nicht mehr zu rechten Talking Points zu machen. Da geht es nicht darum, dass du dich auf die Straße stellst und schreist Ausländer raus, sondern dass du sagst, wie können wir denn dafür sorgen, dass unser System, das wir momentan in place haben, ist es ein Problem der Durchsetzung oder ist es ein Problem, wie ist unser System aufgebaut? Da hätte man ja schon mal ansetzen können. Und das passiert jetzt,
aber
das passiert 10 Jahre zu spät.
Ja, also ich meine, dass das ein Problem ist, ist jetzt seit mehreren Jahren bekannt. Und die konsequente Weigerung, das ein großes Thema zu machen, ist halt schon echt wild, weil es halt vor allem auch ein Thema ist, das halt sehr, also das sehr visibel ist, wenn das nicht funktioniert. Ja, also Anschläge, ich sag's mal so, wenn dann irgendwelchen großen Hauptbahnhöfen unterwegs sind und da sind dann Gruppen von jungen Menschen, die halt auch nichts mit ihrer Zeit sonst tun. By the way, ich habe mir das letztens gedacht, so, warum zum Teufel hängt man an einem Bahnhof rum? What's the point? Es ist ein fucking Bahnhof, da gibt's nichts. So, warum ist Bahnhof so ein Ort, wo irgendwie die Leute sich Drogen spritzen und so möchte gern kriminelle Banden rumlaufen? So, es ist ein fucking Bahnhof.
Wo würdest du denn sonst hingehen wollen? Flughäfen sind zu sehr, like, secure places.
Ja, Flughafen macht keinen Sinn, das Logo. Aber hä, warum? Ja, I don't know, irgendwie einfach so in der Stadt, also so irgendwie auf so einem Platz, wo es irgendwie eine gute Stimmung gibt. Also so,
ja, aber
der Bahnhof ist doch fucking deprimierend. So.
Ja, aber ist doch so, überdacht. Hä? Ist überdacht und du hast Essen, du hast Restaurants, du hast Lebensmittelläden, die meistens sonntags geöffnet sind. It's a very convenient place. Ja, dann geh doch in eine Shopping-Mall.
So. Sonntag. Kannst du doch in eine Shopping-Mall gehen.
Du meinst, wir können Kriminalität von Bahnhöfen entfernen, indem wir in Deutschland mehr Shopping-Malls bauen und die sonntags auch aufmachen.
Ja, die sonntags offen haben. Nein, also es kam mir nur letztens so, ist eigentlich so, weißt du, wenn man so im Bahnhof rumläuft und dann Leute da so rumhängen, dann ist ja so die erste Reaktion auch ein bisschen so, oh, muss jetzt schon ein bisschen vorsichtig sein. Aber weil einfach auch niemand sonst an dem Bahnhof rumchillen würde. Also das ist ja nicht so, dass ich irgendwie sage, ey, yo, Jaro, lass mal heute Abend an dem Bahnhof und da einfach so 2 Stunden am Berliner Hauptbahnhof stehen und chillen, so. Haben wir, glaube ich, noch nie gemacht.
Vor allem Berliner Hauptbahnhof ist auch mad langweilig. Da ist ja...
Ja, es gibt ja nichts zu tun. Das ist halt ein fucking Bahnhof. Also primär ist das Ziel von dem Bahnhof ja einfach, dass Züge rein und rausfahren.
Das stimmt. Obwohl, wenn die Infrastruktur weiter so kaputt gemacht wird, wie es jetzt gerade ist, dann fahren da auch in 10 Jahren keine Züge mehr rein und raus.
Ja, also, fair. Also da ist es auch vorbei. Ja.
Ich finde tatsächlich, um das Ganze mal ein bisschen abzurunden, da haben Peter, da haben du und ich auch schon drüber gesprochen, länger. Aber ein ganz großes Problem, welches viele der Probleme, die wir gerade getoucht haben, Wirtschaftspolitik, Migrationspolitik, all das boilt in meinen Erachten down zu unserer Infrastruktur und unserer Bürokratie. Denn alle diese Dinge könnte man, ich habe das zu Peter vor der Aufnahme gesagt, wir haben viel geltendes Recht in Deutschland, was nicht umgesetzt werden kann, weil Bürokratie. Und man könnte einfach auch mal da ansetzen. Und an alle Bundesbeamten, die hier zuhören, a.k.a. keinen,
also null.
Digitalisieren bedeutet nicht, einen analogen Prozess digital zu gestalten. 10 Formulare ausfüllen ist auch am Computer scheiße. Digitalisieren bedeutet, einen Prozess zu nehmen, neu auf der grünen Wiese zu malen und dann zu digitalisieren.
Yep, yep. Bin ich komplett bei dir. Und wie du zum Beispiel auch meintest bei Migrationspolitik, also es gibt ja auch wirklich ein gutes Argument dafür, dass eigentlich viel Recht da ist, es einfach nicht umgesetzt wird. Also diese Duldungsgeschichten etc. oder dass man einfach Leute, wenn sie dann 3 Monate abgetaucht sind, dann werden sie halt nicht mehr abgeschoben zum Beispiel. Und da bin ich bei dir. Ich glaube, vieles lässt sich auf das zurückführen. Also es ist dieses bürokratische Monster, das sich da, ich glaube, das hat letztes Mal die Anzahl Wörter in den bürokratischen Reglementen, zum Beispiel von Deutschland und der EU, hat sich, glaube ich, in den letzten 20 Jahren verdreifacht. Also es ist eine absurde, also du kannst mittlerweile gefühlt so, also es ist Wahnsinn. Und da muss auch einfach ein bisschen zurückgekrempelt werden. Also es kann nicht alles so ins kleinste Detail hereingeregelt werden. Und es kann auch nicht sein, dass wenn irgendwie du einen BAföG-Antrag machen möchtest, dass die dann irgendwie, die haben noch Aktenkoffer.
Ja, ja.
So, die haben Schränke. Und dann ist da eine Person den ganzen Tag damit nur beschäftigt zu gucken, ist es jetzt A oder AH? Und dann irgendwie so hunderte von Files durchzustöbern. Und das dauert ewig, weißt du? So, Command F, my boy. So.
Ja, genau so ist es. Und ich hoffe, dass die neue Regierung, egal wer es ist, das angeht. Egal wer aber regiert, glaube ich, dass das nicht, das wird kein Thema, weil...
Denkst du, wir brauchen den Elon Musk? Wir brauchen so eine Kettensäge in Deutschland?
Aber das, was Elon Musk macht, ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Bürokratieabbau ist. Ich schaue da sehr skeptisch drauf.
Nein, also, ist es auch nicht bei ihm. Also vor allem die Ausgaben, das sind irgendwie 7% und ganze Ministerien einfach zu schließen, ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, das zu machen. Aber so im Grundspirit habe ich mir schon überlegt, ob sowas in der Art, also dass man wirklich einfach mal auch Leute hat, die sich wirklich nur damit beschäftigen, die da wirklich konsequent durch Abteilungen gehen und es geht nicht so schnell, wie Elon macht das macht. Ja, und vor allem nicht mit so 3 fucking Engineers, die 19 sind. Aber wenn man da so Prozessspezialisten zum Beispiel nimmt, wink, wink, und dann wirklich da einfach mal die ein Jahr lang in eine Abteilung reinsetzt, in eine Behörde und einfach mal guckt, was geht da falsch, was können wir anders machen, würde es mich wundern, wenn es da nicht Sachen gibt, wo man sagt, okay, das könnte man eigentlich effizienter gestalten.
Weißt du, was das große Problem ist? Unternehmensberatungen sind wie Zecken. Wenn die einmal drin sind, gehen sie nicht mehr.
Ja, ja, ja.
Das heißt, du darfst dafür keine Consulting Firm beauftragen.
Ich wollte nicht sagen, bei Gott nicht McKinsey und Co. dafür nehmen.
Wir schicken BCG die Bundesbehörden.
Geil, die werden jetzt einfach fix angestellt.
Die gehen nicht mehr weg, die bleiben dann für immer. Dann werden wir 3 Jahre von BCG regiert, ich sag's dir.
Nein, also ich meine, die Unternehmensberater haben ja schon noch ihre Daseinsberechtigung. Ob das jetzt der sinnvollste Zweck dafür ist, weiß ich nicht. Aber also ich bin schon der Meinung, es gibt Leute, die man eigentlich anstellen könnte, die in der Lage wären, sowas auch zu machen, ja.
Ich joke nur. Also ist ja.
Ja, aber ich sehe deine Aversion schon. Also das ist schon krass, was da auch an Geld ausgegeben wird für die ganze Consultancy.
Als jemand, der sowohl im staatlichen Sektor schon mal gearbeitet hat und erlebt hat, wie da Consultancy-Verträge vergeben werden. Public Sector Consulting ist eigentlich Anwesenheit und mal ein Buzzword sagen.
Oh, geil. Ah, das kann ich nicht einschätzen. Ich habe es noch nie gemacht, aber I'll take your word for it. Aber anyway, viel Meinung, wenig Wissen. Das
so ist
Vogelwild,
wie immer.
Wie wir leben und leben.
Wie immer.
Haben jetzt doch schon eine kleine Politikfolge angeschnitten, aber kommt noch mehr.
Es wird kommt gut. Noch mehr, ja.
Auf jeden Fall, liebe Leute, haut rein.
Yes.
Und wir hören uns wieder nächste Woche.
Genau, das tun wir. Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Brecher.